Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den ersten Teil des Themas Einführung in den Römerbrief.
Heute Nachmittag wollen wir uns im Sinn einer Einführung mit dem Römerbrief beschäftigen. Der Römerbrief ist eine umfassende Darstellung der Bedeutung des Kreuzestodes des Herrn Jesus im Blick auf die Menschen aus allen Völkern der Welt. Er zeigt in Teil Römisch 1 zunächst, dass sowohl die Nichtjuden als auch die Juden ohne Ausnahme vor Gott schuldig sind. Im Anschluss daran wird die Befreiung von der Sündenlast und der Macht der Sünde im Menschen eindrücklich vor Augen gemalt. Das finden wir in den Kapiteln 1 bis 8. Obwohl Nichtjuden und Juden ohne Unterschied als Sünder vor Gott stehen, hat Israel als irdisches Volk Gottes dennoch eine Sonderstellung auf dieser Erde. Und genau deshalb wird in Teil Römisch 2 ausführlich über Gottes Plan mit Israel gesprochen. Das sind die Kapitel 9 bis 11. Der Schluss, das wäre dann Teil Römisch 3, zeigt, welche praktischen Auswirkungen die Erlösung im alltäglichen Leben des Gläubigen hat bzw. haben muss. Das ist dann das Thema der Kapitel 12 bis 16. Wir fragen uns ja bei jedem Bibelbuch, bei dem wir eine Einführung machen im Rahmen der Bibelstudientage, nach Verfasser, Adressaten, Ort und Zeit der Abfassung. Denn das hilft uns, besser zu verstehen, was in einem bestimmten Bibelbuch vor uns gestellt wird. Und so fragen wir ganz nach Schema, wer ist der Verfasser des Römerbriefes, wer sind die Adressaten? Nun, das wird uns hier gleich am Anfang mitgeteilt. Ich lese aus Römer 1, ab Vers 1. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat, über seinen Sohn, der aus dem Samen Davids gekommen ist, dem Fleisch nach und als Sohn Gottes in Kraft erwiesen, dem Geist der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn, durch welchen wir Gnade und Apostelamt empfangen haben für seinen Namen, zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter welchen auch ihr seid, berufene Jesu Christi, allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen, die in Rom sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Eine sehr feierliche, verschachtelte Einführung, die aber klar macht, der Verfasser ist der Apostel Paulus, Römer 1, Vers 1. Und die Adressaten sind die Gläubigen in Rom. Ich sage jetzt nicht die Gemeinde in Rom, denn das ist hier nicht so gestanden. Beim Korintherbrief zum Beispiel, dort wird klar, dass es an die Ortsgemeinde von Korinth geht, aber hier wird einfach gesagt an die Heiligen in Rom. Und wenn wir dann noch Kapitel 16 dazu nehmen, wo einem ganz ungewöhnlichen Schlusskapitel ganz viele Grüße, persönliche Grüße weitergegeben werden, da erfahren wir, dass es eben mehr als eine Gemeinde gab in Rom. Und so können wir dann eben sagen, die Adressaten sind die Gemeinden in Rom. Schlagen wir mal auf, Römer 16, Vers 5. Da sagt der Apostel Paulus, ich lese des Zusammenhangs wegen ab Vers 3, grüßet Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, welche für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen. Und die Versammlung oder die Gemeinde in ihrem Haus. Also hier wird speziell von der Gemeinde in dem Privathaus von Priska und Aquila gesprochen. Aber dann in Vers 14 heißt es, grüßet Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Das ist offensichtlich wieder eine Gemeinde in Rom. Und dann gleich im Anschluss, grüßet Philologus und Julias, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Das ist offensichtlich wieder eine Hausgemeinde, die da so erwähnt wird. Mit anderen Worten, offensichtlich kamen die Christen in Rom nicht an einem Ort zusammen, sondern in dieser damals bereits Millionenstadt gab es eben an verschiedenen Orten, man kann auch sagen verschiedenen Quartieren, gab es verschiedene Gemeinden. Und ich meine, wenn man zum Beispiel heute nach Kairo gehen würde und dann wollte man die Gemeinde in Kairo finden, ja, gut, was wäre das, die Gemeinde? Da gibt es die koptische Kirche, die ist so tot und götzendienerisch wie die katholische Kirche. Lassen wir das mal auf der Seite. Aber zum Beispiel würde man dort die sogenannten Brüdergemeinden aufsuchen, da findet man etwa 16 mindestens. Ja, welches ist nun da quasi, welche könnt ihr jetzt sagen, das ist die Gemeinde in Kairo? Das kann man nicht sagen. Man kann sprechen von den Heiligen in Kairo und dann gibt es eben verschiedene Gemeinden am Ort. Aber nun wichtig, im Römerbrief, das war natürlich nicht bei Priska und Aquilas, da war die FEG und dann bei Asynkritus, dort haben wir die Baptisten beieinander und so als abgetrennte Versammlungen. Nein, das waren einfach verschiedene Versammlungen, so wie es eben im ersten Jahrhundert eine Gemeinde gab in Ephesus, eine in Smyrna, in Thyatira, aber die hatten auch untereinander Gemeinschaft. Und waren nicht irgendwie abgetrennt, sondern jede Gemeinde war gewissermaßen der Ausdruck des Leibes Christi an einem bestimmten Ort. Aber wie ist das nun eben in großen Städten? Da geht das dann je nachdem eben nicht, dass alle Gläubigen an einem Ort zusammenkamen und deshalb gab es verschiedene Gemeinden. Aber wieder wichtig, jede Gemeinde war für sich eine Ortsgemeinde. Und es gab nicht quasi in Rom ein Zentralgremium aller Gemeinden und die haben dann quasi die überörtlichen Belange beschlossen. Nein, in der Bibel ist immer, jede Ortsgemeinde hat für sich die Verantwortung, sagen wir zum Binden und Lösen, nach Matthäus 18, 15 und folgende. Da geht es ja im Zusammenhang um die Verantwortung von Ausschluss aus der Gemeinde. Das ist nicht etwas, das übergemeindlich geregelt wird, sondern jede Gemeinde steht vor Gott und hat Autorität als Versammlung Gottes. Also, nur das als Erklärung, warum ich nicht geschrieben habe, Adressaten, die Gemeinde in Rom, sondern die Gemeinden, aber ebenso, dass diese Gemeinden eben miteinander in voller Gemeinschaft standen. Genauso wie wir sehen, dass im Neuen Testament überhaupt die verschiedenen Ortsgemeinden, die hatten eine Gemeinschaft untereinander. Und so sagt der Apostel Paulus zum Beispiel im Epheserbrief, dass sie, nein, im Kolosserbrief, dass sie dann auch diesen Brief aus Hierapolis lesen sollten. Das war eine Nachbargemeinde. Übrigens sagt er nicht den Brief an Hierapolis, sondern den Brief aus Hierapolis. Und das war wohl der Epheserbrief, der von Ephesus nach Hierapolis ging, und dann sollte er dann später eben auch zu den Ephesern kommen. Aber das macht schon mal klar, dass eben unter diesen Gemeinden war eine Gemeinschaft und ein Austausch da, obwohl dann jede Gemeinde ihre Verantwortung am Ort wahrnehmen musste. Nun, Frage Ort und Zeit der Abfassung. Den Ort können wir erraten, schon mal durch den Hinweis in Kapitel 16, Vers 1. Da beginnt dieses ungewöhnliche, feierliche Grußkapitel mit: Ich empfehle euch aber Phöbe, unsere Schwester, welche eine Dienerin der Gemeinde in Kenchreae ist, auf dass ihr sie in dem Herrn, der Heiligen, würdig aufnehmt und ihr beisteht, in welcher Sache irgend sie euer Bedarf. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Hier empfiehlt Paulus Phöbe der Aufnahme in Rom. Die wollte also offensichtlich von Kenchreae, eine Nachbar- oder eine Stadt in Nachbarschaft von Korinth, aus Griechenland, wollte die nach Italien, nach Rom reisen. Und Paulus gibt einen Empfehlungsbrief mit, damit macht er den Gläubigen in Rom klar, wenn diese Frau kommt, das ist eine wirkliche Gläubige, die treu dem Herrn dient, und ihr könnt die wirklich aufnehmen. Es war also nicht so, dass Phöbe ging nach Rom und sagte: Hallo, ich bin da, wer bist du? Ja, ich bin eine Gläubige. Und nein, die sollten wissen, wer das ist, und die sollten wissen, diese Frau vertritt zum Beispiel keine Irrlehren. Diese Frau kann wirklich empfohlen werden und darf so aufgenommen werden. Also, da sehen wir auch, dieser Kontakt der Gemeinden vollzog sich auch in Empfehlungsschreiben. Wir haben das übrigens noch mehr. Ein Beispiel in der Apostelgeschichte. Da war Apollos in der Gemeinde in Ephesus, aber er wollte schließlich aufbrechen nach Korinth. Und dann liest man in Apostelgeschichte 18, Vers 27, als er aber nach Achaia reisen wollte, das ist die Provinz, die Gegend, wo Korinth sich befindet, als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam nach Korinth, den Glaubenden durch die Gnade sehr behülflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Also, die Brüder in Ephesus schrieben einen Empfehlungsbrief an Korinth, und dann kam Apollos, der sagte nicht: Also, ich bin ein treuer Christ und ich bin ein sehr begabter Bibellehrer. Nein, die haben ihn empfohlen und auch zum Dienst empfohlen. Aber wie hätten die Korinther wissen sollen, wenn als Apollos kam, dass das nicht ein Irrlehrer war? Sie hatten eine Garantie dadurch, dass die Epheser, die den Mann kannten, ihn empfehlen konnten. Und so galt für sie nicht einfach der Grundsatz, ein jeder prüfe sich selbst. Das ist selbstverständlich. Jeder Gläubige muss sich selber prüfen, sagt uns 1. Korinther 11. Aber es gehört eben auch die Verantwortung der Gemeinde dazu. Und darum haben sie Empfehlungsbriefe geschrieben. Und so finden wir noch mehr Beispiele. Vielleicht möchte ich noch hinweisen auf 2. Korinther 3. Da sagt der Apostel Paulus, der einige Kritiker hatte in Korinth, obwohl sie ja durch ihn zum Glauben gekommen waren. Und sie kannten ihn ganz genau. Ich meine, er hat sie ja belehrt. Aber da gab es solche, die wollten eigentlich am liebsten, Paulus würde auch einen Empfehlungsbrief haben. Und dann schreibt er in 2. Korinther 3, Vers 1, fangen wir wiederum an, uns selbst zu empfehlen? Oder bedürfen wir etwa, wie etliche, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unsere Herzen, gekannt und gelesen von allen Menschen, die ihr offenbar geworden seid, dass ihr ein Brief Christi seid, angefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Ja, also Paulus sagt, also, wir brauchen doch keine Empfehlungsbriefe. Ihr kennt uns und ich meine, ihr seid ja die Frucht unseres Werkes, also ihr seid quasi unsere Empfehlung. Ihr seid ein Brief Christi als Empfehlung, dass wir Diener des Herrn sind. Wir brauchen das nicht, wie andere das brauchen, die eben nicht bekannt waren wie der Apostel Paulus. Also so erfahren wir, es gibt noch mehr Stellen, wie das ging, dieser Kontakt unter den Gemeinden, wie das eben über Empfehlungsbriefe auch zum Ausdruck kam, die Verbindung. Und nun, Paulus schreibt also im Römerbrief gerade einen Empfehlungsbrief für Phoebe an Rom. Nun, das macht klar, da muss also Paulus dort in dieser Gegend gewesen sein. Kenchrea ist da bei Korinth. Und wir erfahren dann noch mehr aus dem Römerbrief, Kapitel 16, Vers 23. Ich lese schon von Vers 22 an. Ich, Tertius, der ich den Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Wirt. Es grüßen euch Erastus, der Stadtrentmeister, und der Bruder Quartus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Also hier wird Gaius erwähnt und das ist wohl der gleiche Gaius, den Paulus schon in 1. Korinther 1, Vers 14 erwähnt. Und da sagt er, dass ich niemanden von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. Das war ein Mann in Korinth. Und so können wir also ableiten, dass Paulus da in der Gegend von Korinth war, als er den Römerbrief schrieb. Und darum konnte er gleich noch eine Empfehlung schreiben für die Frau aus Kenrea, aus der Nachbargemeinde. Das macht übrigens jetzt noch klar, dass wohl eben diese Phoebe auch die Überbringerin war des Römerbriefes, weil sie gerade sowieso nach Italien ging. Also diese Schwester Phoebe hat den Römerbrief nach Rom gebracht. Und jetzt wissen wir auch gleich, wer unter dem Diktat des Paulus den Römerbrief verfasst hatte. Das war Tertius, wie wir das gelesen haben in 16, Vers 22. Paulus hat diktiert, das war üblich, und jemand hat geschrieben, aber immer die Schlussworte in jedem Brief, die hat er eigenhändig geschrieben. Das möchte ich noch kurz zeigen aus dem 2. Thessalonicher Brief, 2. Thessalonicher 3, Vers 17. Ganz am Schluss des Briefes, da sagt Paulus, der Gruß mit meiner des Paulus Hand, welches das Zeichen in jedem Briefe ist. So schreibe ich, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Also während Paulus normalerweise diktiert hat, hat er aber immer in jedem Brief die Schlussworte eigenhändig geschrieben. Und das war das Zeichen dafür, dass der Brief echt war. Denn es gab schon damals Fälschungen. Und da sehen wir aus 2. Thessalonicher 2, da sagt Paulus den Thessalonichern, sie sollen sich nicht durcheinander bringen durch gefälschte Briefe. Steht dort in Vers 2, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung, noch erschreckt, weder durch Geist noch durch Wort, noch durch Brief als durch uns. Also sie sollen sich durch einen gefälschten Brief nicht durcheinander bringen lassen. Und so war das natürlich ganz, ganz toll. Der Apostel Paulus hatte kurz nach der Bekehrung der Thessalonicher, hatte den ersten Thessalonicherbrief geschrieben. Und dann kam so ein Angriff von ihr Lehren auf die junge Gemeinde. Und da haben sie mindestens einen gefälschten Brief bekommen. Und ich schreibe Paulus den zweiten Thessalonicherbrief. Und er sagt am Schluss, das ist das Zeichen in jedem meiner Briefe. So schreibe ich. Jetzt konnten sie den ersten Thessalonicherbrief wiederholen. Wow, ist genau die gleiche Schrift. Also der erste Brief war echt und der jetzt ist echt und das zwischendurch, das war eine satanische Fälschung. Und von diesem gefälschten Brief ist nichts geblieben bis heute, ja? Nur die echten Paulusbriefe, die sind uns erhalten geblieben, weil man die nachweislich eben bestätigen konnte mit der Handschrift des Paulus. Es ist natürlich so, diese Briefe waren wohl die Originale alle auf Papyrus geschrieben worden. Zum Beispiel im zweiten Johannesbrief sagt Johannes, dass er mit Tinte und Papyrus schreibt. Und Papyrus ist weniger haltbar als zum Beispiel Lederrolle, Pergament. Und das Klima im Gebiet der heutigen Türkei, Griechenland, Italien, das ist zu wenig trocken, als dass man erwarten könnte, dass Papyrus-Handschriften 2000 Jahre überleben würden. Und so sind diese Originale in den folgenden Jahrhunderten verloren gegangen. Ja, kaputt gegangen. Und darum haben wir sie nicht mehr. In Ägypten, dort wäre es sehr gut möglich, ist es sehr gut möglich, dass Papyrus-Handschriften 2000 Jahre und sogar viel mehr erhalten bleiben. Es gibt ja sogar von den alten Ägyptern noch Papyrus-Dokumente, die wir haben, 3500 Jahre alt. Weil Ägypten so heiß und trocken ist, ist das möglich. Aber kein Originalbuch des Neuen Testaments wurde je nach Ägypten geschickt. Und darum muss man eben auch nicht erwarten, dass man in Ägypten die allerbesten Bibelhandschriften, Abschriften finden würde. Nicht wahr? Weil dorthin kamen nie Originale. Aber wo man erwarten könnte, dass man ganz gute Abschriften findet, das dann schon in Türkei, Griechenland, Italien. Und interessant ist, diese ganze Diskussion heute um Neste Allan-Text oder Mehrheitstext ist ja eigentlich nichts anderes. Die Neste Allan-Leute, und das ist die Mehrheit an Bibelschulen und theologischen Ausbildungsstätten, die sagen, der beste neutestamentliche Text ist eigentlich der Text, der auf diese alten ägyptischen Handschriften, die wir haben, zurückgeht. Wie die alten Papyri, die erhalten sind aus Ägypten, muss man sagen, ist echt problematisch. In Ägypten hatte man nie Originale. Aber den Mehrheitstext, der kommt eben aus den Gebieten von Türkei, Griechenland, Italien. Und dort hatte man während Jahrhunderten wohl noch diese originalen Handschriften. Und darum ist auch wichtig, wenn man zum Beispiel heute noch ein Manuskript hat, sagen wir aus dem 5. Jahrhundert, dass man denkt, oh, halbes Jahrtausend. Nein. Ein Manuskript aus dem 5. Jahrhundert kann die direkte Abschrift sein vom Original, das damals noch vorhanden war, unter den Gemeinden eben in Türkei, in Griechenland oder eben der Römerbrief in Italien. Und so muss man nicht denken, ein Manuskript aus dem 5. Jahrhundert, das ist, sagen wir, 10. Generation oder 20. Generation von Abschriften. Das kann sogar 2. Generation sein. Aber eben in diesen Gebieten hatte man noch während Jahrhunderten die Originale als Korrektur. Wenn man eine Abschrift hatte, konnte man wieder mal zu der Gemeinde gehen, sagen wir in Rom, wo sie noch den originalen Römerbrief hatten, und wieder mal nachkontrollieren. Und darum hat sich in diesen Gebieten ein so einheitlicher Text erhalten, der in manchen eben Details abweicht von dem Text, der so typisch ist für Ägypten. Also das war so ein kleiner Seitenhieb. gegen diese ganze Nestle-Aland-Geschichte. Aber Seitenhieb nicht um zu stecheln, sondern um zu zeigen, das sind natürlich Dinge, die man sich gut überlegen muss. Eben wenn es geht um diese Originale, die haben wir heute nicht mehr, weil 2000 Jahre geht das nicht. Aber die waren, und das ist zu erwarten, während Jahrhunderten in diesen Ländern noch vorhanden und waren ständig ein Korrektiv. Und das erklärt, warum die große Masse der Handschriften, die wir haben, eine so klare Übereinstimmung bilden. Das ist der Mehrheitstext. Also die große Mehrheit dieser Tausenden von griechischen Handschriften, die wir heute noch haben. Im Gegensatz eben zu diesem Minderheitstext, auf den sich Nestle-Aland abstützt. Ja, also das zu dem Schlusswort, jeweils von Paulus selbst geschrieben, nachdem das meiste diktiert war. Aber wir haben eine Ausnahme, der Galaterbrief, der war ganz eigenhändig von Paulus geschrieben worden. Und zwar hatte er offensichtlich dort keinen Schreiber zur Verfügung und das war ein Notruf. Ein Notfallbrief, weil Paulus hörte von der Gefahr, dass die galatischen Christen vom wahren Glauben wegkommen durch ihr Lehrer. Und da musste er schnell den Galaterbrief schreiben. Und das schreibt er tatsächlich in Galater 6, Vers 11. Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe mit eigener Hand. Es gibt auch Übersetzungen, die haben hier, seht, welch einen langen Brief ich euch geschrieben habe mit eigener Hand. Also 6 Kapitel sind ja nicht gerade lang im Vergleich zu den 16 Kapiteln des Römerbriefes, ja? Es geht nicht um die Länge. Also der Galaterbrief ist ja nicht im Vergleich zu den anderen Briefen nicht jetzt irgendwie auffallend lang, aber er hat offensichtlich mit großen Buchstaben geschrieben, weil Paulus ein Augenproblem hatte. Und davon schreibt er ja auch im Galaterbrief, er sagt, wenn es möglich gewesen wäre, eine Transplantation mit den Augen zu machen, wärt ihr bereit gewesen, eure Augen mir zu geben. Das sagt er da in Galater 4, Vers 15. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Also sagt, wie früher, wie sie so eine positive Haltung zu ihm hatten und jetzt, seit die Irrlehrer gekommen sind, ist alles kaputt gegangen. Und früher wärt ihr sogar bereit gewesen, eure Augen mir zu geben. Das zeigt, ihr hattet ein Augenproblem und darum war es wichtig, dass er eben Leute hatte, denen er diktieren konnte. Wie Tertius. Und dann am Schluss hat er geschrieben, als Zeichen der Echtheit des Briefes, mit eigener Hand, aber den Galaterbrief hat er mit großen Buchstaben, wegen seinen Augen, eigenhändig geschrieben. Aber das gibt diesem Brief noch ein besonderes Gepräge. Also mit welcher Anstrengung Paulus diesen Brief geschrieben hat. Übrigens, Tertius war das dritte Kind in der Familie. Die Römer waren ja nicht sehr fantasievoll, oft beim Namen geben. Ja, es gab Kinder, die hießen Primus. Das war der zuerst auf die Welt gekommen ist. Und dann kam der Secundus und dann der Tertius. Das war der dritte. Die hatten schon auch noch andere Namen, aber das war gar nicht so unüblich. Also, Tertius war Nummer 3. Und es gibt ja so psychologische Theorien, nicht wahr? Je nachdem, welches Kind man in der Familie ist, ist man ganz ein anderer Typ, oder? Der quasi das erste Kind, das ist der Führertyp, oder? Der sich durchsetzt und ist auch dort, wo die Eltern am meisten Fehler machen. Ja, die trainieren ja mit dem. Und dann kommt der Secundus, der muss sich oft ein bisschen ducken, ja? Und vielleicht später plötzlich beginnt er dann so selbstbewusst zu werden. Und der Tertius, das ist ja sowieso, der läuft so nebenbei. Ja. Und dann gibt es eben solche psychologischen Richtungen, die sehr betonen, ja, das prägt den Menschen und darum auch, wenn man dann erwachsen ist und war immer das jüngste Kind in der Familie, ist man halt auch noch mit 70 immer so noch ein bisschen irgendwie das Kleine gegenüber den Geschwistern, ja. Ja, gut, ich meine, solche Dinge spielen schon ein bisschen mit, aber das ist alles nicht wichtig. Jeder ist von Gott da hineingestellt worden, wie Gott es geplant hat. Und der Tertius, das war eben der Dritte, aber Gott hat ihn gebraucht, um den Römerbrief zu schreiben. Wunderbar. Braucht denn kein Primus zu sein. Ja, und noch weiter erfahren wir über den Zeitpunkt der Abfassung, dass Paulus diesen Römerbrief offensichtlich geschrieben hatte auf dem Weg nach Jerusalem. Und da wollte er die Kollekte, ich müsste besser sagen, das Opfer oder die Gabe. Kollekte, das ist ja, wenn man 20 Rappen einwirft, oder? Das ist das, was nicht wehtut, ja. Und die haben aber dort, diese Gemeinden haben dort gesammelt, umfangreich für die armen Gläubigen in Israel, in Judäa. Und Paulus sollte dann diese große Sammlung von den Gemeinden aus Achaia, also auch Korinth, gehört zur Provinz Achaia, und Mazedonien überbringen. Davon schreibt Paulus in Römer 15, 25 und folgende. Ich lese. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienste für die Heiligen. Denn es hat Mazedonien und Achaia wohlgefallen, eine gewisse Beisteuer zu leisten für die Dürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Und so weiter. Und diese Sammlung wird ja behandelt schon in 1. Korinther 16, 1 bis 4. Da erklärt Paulus, dass sie, wie sie das machen sollen mit Sammlungen. Und dann in 2. Korinther 8, Vers 9 kommt er wieder auf diese wichtige Sammlung zu sprechen und erklärt alles, in welchem Sinn und Geist das geschehen soll. Eben nicht nach Prozentzahlen. Er sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das ist das neutestamentliche Prinzip. Und übrigens das mit den 10%. Das finden wir im Alten Testament, im Gesetz Mose. Aber wir finden das nirgends im Neuen Testament für die Gemeinde. Und dann ist es sowieso noch ein Missverständnis. Im Alten Testament gibt es nämlich nicht nur den Zehnten. Es gibt verschiedene Zehntenabgaben. Und die muss man zusammennehmen. Und dann gibt es noch zusätzliche Abgaben, wie zum Beispiel die Schurwollenabgabe. Dann gibt es noch die Abgabe der Erstlingsfrüchte und so weiter. Wenn man alle Abgaben im Gesetz Mose zusammenrechnet, kommt man für die ländliche Bevölkerung auf etwa 40%. Es ist deutlich mehr. Die haben nicht den Zehnten gegeben, die haben 40% gegeben. Natürlich muss man verstehen, der Staat Israel im Alten Testament stand unter der Herrschaft Gottes und unter der Herrschaft der Tora, des Gesetzes Mose. Und so entsprach eigentlich alle diese Abgaben, auch für die Leviten im Tempel und so, entsprach eigentlich gleichzeitig der Steuer für den Staat Israel, aber den Gottesstaat Israel. Und wenn wir natürlich alles zusammenrechnen, was wir an Steuern bezahlen müssen und dann Sozialabgaben, und bei diesen Abgaben im Alten Testament handelt es sich eben zum Teil auch um Sozialabgaben für den Fremdling, für die Witwe und so weiter, ja, dann kommen wir dann eben auch in solche Größenordnungen, je nach Land oder Steueroase, ja. Aber eben, das ist dann schon vergleichbar. Aber es ist noch wichtig zu wissen, wir haben nicht diesen Hinweis auf die 10%, also es dürfen ruhig auch mehr sein. Und ja, aber eben, das Prinzip ist, wie einen fröhlichen Geber hat Gott lieb und so wie er sich im Herzen vornimmt. Nicht aus Verdruss, sagt Paulus in 2. Korinther 8 und 9. Und so haben eben diese Versammlungen gesammelt und Paulus bringt das dann nach Jerusalem. Und das wird beschrieben in Apostelgeschichte 19, 12 bis 22, über diese Reise dann nach Jerusalem. Und in Apostelgeschichte 24, Vers 17 spricht Paulus dann davon, wie er eben dieses Geld ins Land Israel gebracht habe. Und wenn wir diese Stellen zusammennehmen, dann wird klar, das geschah also auf der dritten Missionsreise und offensichtlich während dem Aufenthalt von 3 Monaten in Griechenland, dass er dann auf dieser Reise den Römerbrief schreiben konnte. Und in Griechenland, da ist eben auch Korinth. Also wir müssen den Römerbrief ansetzen auf die Zeit von Apostelgeschichte 20, Vers 2 und folgende. Paulus ist 3 Monate in Griechenland und eben da war er in Korinth, hat er Kontakt mit Kenchrea und von dort aus hat er dann den Römerbrief geschrieben, das heißt circa 57 nach Christus. Das ist eigentlich ganz wunderbar, wie die Apostelgeschichte und die Briefe im Neuen Testament, wie die so wie verschiedene Räder in einer Maschine ineinander greifen und sich vervollständigen zu einem Gesamtbild. Ja, also jetzt haben wir soweit Klarheit über diese Einleitungsfragen. Und nun kommen wir zur Grobstruktur, wobei die haben wir schon behandelt. Also 3 Hauptteile, die ganz klar inhaltlich abgegrenzt sind. Jetzt hier nochmals in der Übersicht mit einem Titel, kurzen Titel, Römisch 1, die Lehre des Heils in Christus, 1 bis 8. Römisch 2, Israels Stellung im Heilsplan, Kapitel 9 bis 11. Und Römisch 3, praktische Konsequenzen aus der Lehre des Heils, Kapitel 12 bis 16. Nun ist noch Folgendes zu beachten. Der Apostel Paulus hat die Gemeinde in Rom nicht gegründet. Korinth, die Gemeinde wurde durch ihn gegründet. Und er hat die 2 Korintherbriefe dorthin geschickt. Ephesus, die Gemeinde ist durch ihn entstanden. Er hat dorthin den Epheserbrief geschrieben. Thessalonich hat er gegründet und er hat die 2 Thessalonicher Briefe dorthin geschrieben und so weiter. Aber die Gemeinde in Rom hat nicht er gegründet. Und er war nicht einmal dort in Rom. Das ist also ein ganz spezielles Verhältnis und darum lese ich aus Römer 1 weiter, Vers 8. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer Allerhalben, dass euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt. Denn Gott ist mein Zeuge, welchem ich diene in meinem Geist, in dem Evangelium seines Sohnes, wie unablässig ich euer erwähne, allezeit flehend bei meinen Gebeten, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, auf dass ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen, desto aber mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte. Ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgesetzt habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin. Damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte, gleich wie auch unter den übrigen Nationen, sowohl Griechen als Barbaren, sowohl Weisen als Unverständigen. Bin ich ein Schuldner? Ebenso bin ich, so viel an mir ist, bereitwillig auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Hier wird ganz klar gemacht, dass Paulus eben nie in Rom war. Er wollte zwar immer wieder nach Rom gehen, und das war bis dahin nicht möglich. Es wird auch nicht gesagt, wer die römische Gemeinde oder die römischen Gemeinden, muss ich sagen, gegründet hat. Auch in den Grußkapitel 16 wird nicht jemand herausgehoben als Gemeindegründer. Wie sind diese Gemeinden wohl entstanden? Nun, interessant ist ja Folgendes. Am Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, da waren ja Juden auf Besuch in Jerusalem, aus der ganzen damaligen Welt, aus dem heutigen Irak sind sie gekommen, aus Persien, aus arabischen Gebieten. Dann wird aber auch gesagt, dass sie aus Rom gekommen waren. Da waren also Juden aus Rom, haben die Reise gemacht zu dem großen Fest in Jerusalem. Es gab ja nach dem Gesetz Mose drei Feste, wo eigentlich alle Männer in Israel unbedingt jedes Jahr hingehen sollten. Wenn sie im Land waren, das war das Passafest, das Pfingstfest oder hebräisch Shavuot, das ist das Wochenfest, und schließlich Sukkot, das Laubhüttenfest im Herbst. Diese drei Pilgerfeste, da mussten obligatorisch alle gehen. Frauen durften auch, aber sie waren nicht verpflichtet. Das hängt zusammen mit den Kindern und den Umständen, die es geben kann. Ja, und darum habe ich eigentlich nicht so ein Problem, wenn eine Frau in die Gemeinde ein bisschen zu spät kommt. Und das war einfach noch, weil sie das Jüngste ins Bett bringen musste. Ja, aber wenigstens kommt sie. Und ja, andere, die kommen zu spät und dann sagen, oh, nein, jetzt dürfen wir uns nicht mehr zeigen. Und dann fahren sie wieder nach Hause. Dabei waren die schon vor dem Gemeindelokal. Schade. Also, das nur so als kleiner Einschub. Ich wollte sagen, eben alle mussten dahin gehen, aber die im Ausland waren nicht verpflichtet. Aber es gab viele Juden, die eben auch aus dem Ausland immer wieder zu diesen großen Festen hingingen. Und es war so, im Mittelmeerraum, da gab es ja überall Juden, rund ums Mittelmeerbecken, die günstigste Zeit, um solche Weltreisen zu machen, war eben Juli. Im Herbst war es dann schon wieder gefährlich wegen der Winterstürme auf dem Mittelmeer und im Frühjahr war es auch noch nicht so sicher, aber im Juni war ideal, Und da fällt eben das Wochenfest, das Pfingstfest hinein. Das war also das ideale Fest, wo die meisten Auslandjuden mit denen aus dem ganzen Land Israel nach Jerusalem kamen. Und dann geschah doch das Pfingstereignis. Mit dem Sprachenreden, also die haben nicht gelallt, sondern die haben wirkliche Sprachen, die Gott ihnen neu eingegeben hatte, zur Beherrschung, haben sie gesprochen. Und diese Auslandjuden haben das verstanden. Und das Zeichen sollte bedeuten, von jetzt an will Gott nicht mehr nur in einer Sprache zu einem Volk sprechen, in Hebräisch, zu einem jüdischen Volk, sondern von jetzt an mit dem Missionsbefehl geht Gottes Botschaft zu allen Völkern in allen Sprachen. Und so sind eben auch Juden gekommen aus Rom und da haben sich ja am Pfingsttag 3000 insgesamt bekehrt und so ist durchaus die Möglichkeit war durchaus gegeben, dass eben gewisse Juden dann wieder zurückgingen und auch solche wieder nach Rom und so entstand die Gemeinde bzw. die Gemeinden in Rom. Ohne dass ein Apostel dahin gekommen war. Aber der Apostel Paulus wollte nun ebenso gerne auch einmal nach Rom gehen, ihnen das Evangelium verkündigen. Aber bis jetzt war es nicht möglich und als Ersatz dafür schreibt er ihnen einen Brief. Und das gibt nun dem Römerbrief ein besonderes Gepräge. Paulus war nicht verantwortlich in dem Sinn für diese Gemeinde, wie er das war für die Korinther. Da hat er von Anfang an alles aufgebaut und musste immer wieder korrigieren, was sie ganz falsch machten, weil noch viele Sachen aus dem alten Leben hineinspielten. Aber bei Rom, da war so gewissermaßen eine objektivere Distanz. Und jetzt wollte er ihnen aber einfach einen geistlichen Beitrag geben. Und so hat er nicht eben speziell einen Brief geschrieben, um Missstände in den römischen Gemeinden zu korrigieren, sondern es ging ihm darum, ihnen mal systematisch zu erklären, was ist die frohe Botschaft. Das Evangelium verkündigen. Ja, da brauchen das Gläubige. Ja, das Evangelium umfasst nicht nur gerade die Mitteilung, dass man jemandem erklärt, wie er sich bekehrt, damit er nicht ewig verloren geht. Das Evangelium umfasst, die frohe Botschaft umfasst den gesamten Ratschluss Gottes zur Rettung mit uns Menschen. Und das wollte er jetzt den Gläubigen als Evangelium systematisch darstellen. Und darum ist dieser Brief eben so stark nur oder ganz speziell ausgerichtet auf die Lehre und auf den Zusammenhang des Ratschlusses Gottes in Verbindung mit der Rettung der Menschen. Und jetzt verstehen wir auch, warum eben dieser Brief so ausgesprochen, so auffällig systematisch ist. Ja, so hat eben jeder Brief seine Besonderheiten und es gilt eben, diese Besonderheiten auch zu wertschätzen. Der Korintherbrief hat einen ganz anderen Charakter, aber da geht es eben darum, auch viele Missstände zu behandeln als Beispiel für alle späteren Gemeinden, wie man mit solchen Problemen umgehen soll. Und das ist eben auch so wertvoll. Ja, aber es ist manchmal eben auch gut, dass wir einfach die Lehre des Wortes Gottes hören können, jetzt mal ganz unabhängig von all den Problemen, die es an bestimmten Orten in den Gemeinden gibt. Und in dem Sinne ist eigentlich der Bibelstudietag auch so eine Gelegenheit, da geht es jetzt nicht, dass man irgendwelche Probleme da und dort bespricht und da haben noch zwei Schwestern miteinander Krach und dort zwei Brüder. Und nein, es geht einfach darum, was sagt das Wort Gottes, was sagt der Römerbrief und so weiter. Ja, und nun ist es so, dass Paulus dann diesen Wunsch doch später erfüllt bekommen hatte, dass er nach Rom gehen durfte. Er hatte so einen tiefen Wunsch, nach Rom zu gehen, aber das kam dann eben einige Jahre später erst. 3 Jahre später. Aber nicht unter so glücklichen Umständen. Paulus kam als Gefangener nach Rom. Aber es ist noch schön, wenn wir da ganz kurz schauen, wie er dann die Römer zum ersten Mal, also sagen wir 3 Jahre nach dem Römerbrief, so persönlich kennenlernt. Er hat ja in der Zwischenzeit diesen Schiffbruch auf dem Mittelmeer erlebt und ist dann wieder weitergeführt worden mit einem neuen Schiff. Und jetzt lese ich mal da, Apostelgeschichte 28, Vers 11. Nach 3 Monaten aber fuhren wir ab in einem alexandrinischen Schiff, das auf der Insel überwintert hatte, mit dem Zeichen der Dioskuren. Und als wir in Syrakus gelandet waren, also in Sizilien, Syrakusa, blieben wir 3 Tage. Von dort fuhren wir herum und kamen nach Regium. Und da nach einem Tag sich ein Südwind erhob, kamen wir den 2. Tag nach Puteoli, wo wir Brüder fanden. Und gebeten wurden, 7 Tage bei ihnen zu bleiben. Interessant, offensichtlich kannte er nicht die Gemeinde in Puteoli. Er kam dahin und sie fanden Brüder, Gläubige, das war eine Überraschung. Und dann sollten sie da 7 Tage bleiben. Und so kamen wir nach Rom. Und von dort kamen die Brüder, als sie von uns gehört hatten, uns bis Appii Forum und Dres Tabernae entgegen. Also die eine Ortschaft ist Appii Forum ist 49 Kilometer von Rom entfernt und Dres Tabernae etwa 66 Kilometer. Also die Langsamen kamen bis Appii Forum. Und die Schnelleren bis Dres Tabernae entgegen. Also das sagen wir schon auch eine Herzensverbindung. Die haben sich nicht gesagt, ja gut, er kommt, früher oder später kommt er ja schon noch. Die haben gleich noch diese riesige Reise auf sich genommen, um möglichst schnell Bruder Paulus zu treffen, der ihnen da vor 3 Jahren den schönen Römerbrief geschrieben hatte. Und dann heißt es so schön, und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Ist doch schön. Man denkt, ein Apostel Paulus, das war so eine Art Übermensch. Und er war es nicht. Er hat zwar viel kämpfen und leiden müssen für den Herrn, hat vieles erlitten, auch von den Gläubigen. Aber der war offensichtlich niedergeschlagen, als er da als Gefangener kam. Und als er dann diese Brüder sah, die von Rom ihm entgegenkamen, das hat ihm richtig Mut gemacht, hatte die gedankt und hat Mut gefasst. Und genau diese Haltung hat er ja auch in diesen Versen von Römer 1, die wir gelesen haben, zum Ausdruck gebracht. Er sagt nicht, ich komme nach Rom und dann werde ich euch einen fantastischen Vortrag halten über das Evangelium, dann wisst ihr endlich mal, woran ihr seid, sondern natürlich wäre es so gewesen. Ich meine, das war ja fantastisch, wenn man den Apostel Paulus hören konnte. Er sagt zum Beispiel in Apostelgeschichte 20 den Ältesten von Ephesus: Ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Ich meine, das muss grandios gewesen sein, wenn man so etwas erlebt hat. Aber er sagt: Ich komme zu euch, ich möchte das Evangelium verkündigen und ich möchte euch etwas geistliche Gnadengabe mitteilen und ich möchte eben von euch getröstet werden. Ein jeder wird durch den Glauben, der in dem anderen ist, getröstet. Er war Bruder unter Brüdern. Und es war für ihn wirklich wichtig, von den anderen auch etwas geistlich zu profitieren und ermutigt zu werden, allein schon durch den persönlichen Glauben, den der andere in sich hatte. Und so war das echt, also da kam nach auf italienischen Boden, da kamen die Römerbrüder und er fasst Mut. Einfach, weil er sieht, das sind auch solche, die auf dem gleichen Weg sind. Erlöste auf dem Weg zur Herrlichkeit.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den ersten Teil des Themas Einführung in den Römerbrief.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roshi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogelibi.ch. Ich buchstabiere ROGERLIEBI.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.